Heute ist erster Advent, oder? Oh, erster Advent. Oh Mann. Oh, na, da lassen wir das lieber. Das ist nicht Teil unseres Songpools. Aber ich hoffe, ihr habt schon eure Weihnachtsplaylist bereit. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich euch Last Christmas vorspiele. Aber ich habe es mich dann doch nicht getraut. Ich habe es noch geändert. Aber in meinem Konzept findet ihr es wieder. Aber ich dachte mir, das erspare ich uns. Wir feiern oder erinnern uns an die Ankunft von Jesus. Weil he is the reason of this season. Und für manche ist es das Fest des Jahres, oder? Für andere aber auch der Grund, nach Südostasien zu flüchten. Für manche ist es Himmel auf Erden, ein harmonisches Fest im Kreis der engsten Familie. Oh, Schatz, da stürzt meine Technik ab. Für manche ist es aber auch ein lebendiger Albtraum, weil du mit deinen Verwandten und Bekannten zusammenkommst, die du eigentlich sonst nicht sehen möchtest. Für manche ist es eben dieses wunderbare Wiedersehen. Du kannst es kaum erwarten, den 24., den 25. Für andere ist es wiederum ein Realisieren, dass die eigenen Beziehungen, die eigene Familie eigentlich in Trümmern liegt und du sogar eigentlich mit Einsamkeit kämpfst, weil vielleicht die Familie sogar non-existent ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du zu den Glücklichen gehörst, die sich das sehr wertfrei, sehr entspannt freuen können, oder ob du zu der leider wachsenden Gruppe an Menschen gehörst, wo eigentlich die Psyche leidet, wo eigentlich du mit Schmerzen konfrontiert bist, wenn du in diese Weihnachtszeit gehst, wo du eigentlich jedes Jahr neu feststellen musst, dass du Single bist, dass du das gar nicht so möchtest und dass Weihnachten der 24., 25. und Co. eigentlich ein Realisieren ist von einem Zustand, den du dir vielleicht auch so nicht ausgesucht hast, aber in dem du mittendrin bist und du möchtest dem Ganzen eigentlich lieber entfliehen. Tatsächlich erleben wir in der westlichen Welt eine Verarmung von Beziehungen. Das ist leider so. Wir sehen eine Zunahme an psychischen Erkrankungen, eine Zunahme an Angststörungen, eine Zunahme an Depressionen. Und gerade diese Zeit, wo wir dann versuchen, uns mit Konsum, mit Black Friday, hat jemand einen Black Friday? Oder jetzt ist ja die Black Friday-Woche, damit man sie auch nicht verpasst, ja, ist ja eigentlich auch lustig. Aber wir versuchen da was zuzudecken in unseren Herzen. Wir versuchen uns abzulenken von dem, worum es wirklich geht, aber auch um uns von dem abzulenken, wie die Realitäten in unserem Leben aussehen. Und da kann leider, so schön und so sehr ich es auch feiere, dass wir auch hier im Wunderwerk so schöne Lichter haben und Bäume haben und auch wenn du durch die Straßen Wiens ziehst, im Einkaufsrausch, das kann nur bedingt von dem ablenken, was in vielen Herzen los ist, speziell wenn sie in diese Weihnachtszeit hineingehen. Das Spannende ist, Dr. Johannes Hartl hat da vor kurzem einen kurzen Input rausgebracht online, wo er sagt, wir leben in einer der größten Mental Health Krisen der westlichen Welt, die je gemessen worden ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Und da gibt es eine Studie zum Beispiel aus Amerika, ich wünschte, ich hätte eine aus Österreich oder Deutschland, aber westliche Welt einfach, okay? Wo es heißt, dass unter den Highschool-Studenten in den USA 42% der männlichen Studenten mit Trauer, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit kämpfen. 42%. Bei den Frauen, den weiblichen Studenten, ist es noch höher. 57% geben an, mit Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen. Seit 2016 nimmt der Gebrauch oder die Anwendung von Psychopharmaka, also Medizin, Medikamente, die dir helfen, dich zu regulieren, nimmt stetig zu. Und wir sehen auch eine massive Zunahme von Depressionen und Angststörungen. Und hier sagt Johannes Hartl, es gibt 7 Gründe, die ich euch so im Schnelldurchlauf einfach nennen möchte, nämlich dafür, warum wir an diesem Ort stehen, an dem wir stehen, auch in dieser Weihnachtszeit. Aber die gute Nachricht, die kommt noch, die kommt noch. Grund Nummer 1, das Smartphone. Tatsächlich gibt es, wenn du in die Statistik da hineinschaust, einen Knick, einen signifikanten Anstieg an dem Punkt, wo mehr als die Hälfte der Jugendlichen ein Smartphone besessen hat. Das ist 2013. Da gibt es eine konkrete Jahreszahl, wo zeitgleich auch von dort weg nachweisbar ist oder nachvollziehbar ist, dass Angststörungen, eine Zunahme von Angststörungen, eine Zunahme von Depressionen, eine Zunahme von allerlei Beschwerden. Und es ist auch erwiesen, dass je früher jemand umfassend digitalisiert worden ist und vor allem, und ich weiß, das wird den einen oder anderen herausfordern, vor allem wenn du sehr viel Zeit auf Social Media verbringst, dann weiß man mittlerweile auch aus der Forschung heraus, die Chancen sind sehr hoch, Angststörungen zu entwickeln. Die Chancen sind sehr hoch, krank zu werden im Herzen, weil es uns nicht gut tut. Okay, Grund Nummer eins. Wollt ihr Grund Nummer zwei hören? Die Erosion der Familien. Bindungsforschung und frühkindliche Psychologie sagen es eigentlich sehr deutlich, sehr klar. Der gesündeste Ort für ein Kind, um aufzuwachsen, ist der, wo Mama, Papa sich lieb haben, in einer stabilen, in einer offiziellen Beziehung sind, in einer Ehe sind und damit einen Ort schaffen, wo angefangen bei einem Einjährigen, der normalerweise mal eine primäre Bezugsperson hat, die Mama, die dieser Einjährige auch braucht, und dann später auch ein Papa, der immer wichtiger wird, was wir wissen. Das ist der Ort, wo sich Resilienz entwickelt. Das ist der Ort, wo wir gesund heranwachsen. Und wir wissen aber, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir sagen vielleicht, na, es ist eh nicht so wichtig. Das ist ja das, was wir dann sagen, wieder um uns vom Schmerz abzulenken, weil wir vielleicht die Antwort noch nicht gefunden haben in dem, was die Bibel sagt, was Jesus sagt, was eigentlich andere Maßstäbe sind. Und so sagen wir dann, es ist eigentlich eh nicht so wichtig, die Stabilität der Beziehungen. Aber wir wissen eigentlich aus der Forschung heraus, wie wichtig stabile Beziehungen sind. Dann haben wir eine Vereinsamung durch Beschleunigung als einen weiteren Grund. Und zwar, dass wir zwar immer mehr tun, aber mit immer weniger Tiefe. Und wir wissen, dass gerade in Beziehungen das nicht funktioniert. Stellt euch vor, ich sage zu Esther, zu meiner lieben Frau, hey, ich habe ein Candlelight-Dinner vorbereitet. Wir haben 7 Minuten Zeit dafür. Ich habe es gut getaktet, weil ich brauche noch Zeit, um das und das und das zu machen. Es geht nicht, oder? Wir lachen darüber, aber tatsächlich versuchen wir Beziehungen oder wir sind irgendwo getrieben, Beziehungen so zu leben, weil wir so durchgetaktet sind und weil wir so viel machen, aber eben mit weniger Tiefe machen. Ein weiterer Grund für diese Mental Health Krise, eine Leistungsgesellschaft, die sich ins Private verlagert hat. Was heißt das? Nun, dass wir damit kämpfen, am Arbeitsplatz, in unserem Leben, wir kämpfen mit Überforderung, Zunahme von Burnout, Erschöpfungszustände etc. etc. Zeitgleich im Kontrast zu anderen Kontinenten, zu dem, was dort gearbeitet wird eigentlich, an Arbeitsstunden und Einsatz, sind wir nicht überdurchschnittlich die Vielarbeiter, auch nicht als Österreicher, sondern es ist so, dass sich dieses Leistungsdenken ins Private verlagert hat. Wir sind auf Social Media und wir erleben dort, wie, sei es Freunde oder Bekannte oder irgendwelche Stars oder irgendwelche Bezugspersonen, tolle Urlaube feiern und was sie nicht für eine Ehe haben, die sie jeden Tag präsentieren auf Instagram und Co. Und wir vergleichen uns, wir fühlen uns mies und wir denken uns, warum kann ich nicht so ein Leben führen? Und wir kommen unter Leistungsdruck in unserem Zuhause. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unseren Arbeitsplatz und auf unser ganzes Leben. Sechster Grund, und dann sind wir schon am Land. Ne? Oder eigentlich fünfter Grund, vorher noch nicht ganz am Land. Ne? Eine Kultur der Verwöhnung. Ja, das fängt an bei unseren Kleinen, das haben wir vielleicht selber auch erlebt. Oder spiegelt sich auch im Umgang mit uns selbst oder miteinander wieder. Dass wir eher dazu neigen, dass wenn Widerstände, wenn Stress da ist, wenn Schwieriges da ist, wir wollen es abkürzen, anstatt durchzugehen. Auch mit Hilfe, wir brauchen da auch einander. Aber das wäre ja der Ort, wo wir Resilienz entwickeln können, wo wir Widerstandsfähigkeit entwickeln können, anstatt Beziehung abbrechen oder Projekt abbrechen und dann einfach den Umweg wählen oder den Ausweg wählen, dass wir sagen, I stay on course. Es ist schwierig in meiner Ehe, als Beispiel, aber ich bleibe dran, ich gehe durch das Schwierige durch. Und da gibt es auch Studien, ich habe die leider jetzt nicht mitgebracht, aber mir fällt es gerade ein, dass je mehr Schwieriges du als Ehepaar gemeinsam durchgegangen bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ehe auch wirklich halten wird. Und wir denken uns eher umgekehrt, je mehr Schwierigkeiten ich durchgegangen bin, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht doch nicht zusammengehören. Aber es ist ein Blödsinn, weil wenn wir miteinander gehen und auch durch Schwieriges gemeinsam gehen, werden wir enger zusammenstehen als vorher. Das möchte ich dir zusprechen. Menschengemachte Hoffnungslosigkeit ist ein weiterer Grund, liegt auf der Hand, das, was wir in den Nachrichten konsumieren, das, was uns an apokalyptischen Endzeit-Szenarien aus allen möglichen Kreisen, auch verschwörerischen Kreisen kommuniziert wird, das löst Angst aus. Ja, das kann, wenn ich einer jungen Generation die ganze Zeit sage, ihr seid schuld an dem und das ist hausgemacht und ja, manche Dinge sind auch hausgemacht auf dieser Welt, aber wenn ich die ganze Zeit nur auf der Ebene von Angst kommuniziere, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn eine Generation hoffnungslos aufwächst und Angststörungen entwickelt. Das ist auch menschengemacht, weil wir sensationslustig sind. Und der siebte Grund, und da möchte ich landen, weil es natürlich der wichtigste Grund ist, unserer Mental Health Krise, ist eine Heimatlosigkeit. Das bedeutet, wir sind gottlos geworden. Wir sind der Schmied unseres eigenen Glücks. Wir können ohne Gott leben. Und wir wissen, das hat nicht erst vor ein paar Jahren begonnen, sondern das zieht sich schon über die Jahrzehnte und spiegelt sich wieder in den Werten, die wir leben, oder besser gesagt, die wir nicht leben. Aber das hat Konsequenzen, nämlich die Konsequenz, dass wir mit Sinnlosigkeit konfrontiert sind. Warum überhaupt leben? Zum Geld verdienen? Ja, Teil des Lebens. Beziehungen zu leben? Ja, auch Teil des Lebens. Aber warum gibt es mich wirklich auf dieser Welt? Und zum anderen aber die Frage, wie lange wird es mich noch geben? Auch wieder in Kombination mit den Krisen, auch globalen Krisen, die sehr präsent sind und auch manchmal auch größer gemacht werden, manchmal nicht groß genug gemacht werden. Es gibt unterschiedliche Berichterstattungen. Aber Fakt ist, du und ich, wir sind konfrontiert hier mit Kräften, denen wir etwas entgegenzuhalten haben. Und jetzt, ihr spürt schon, hoffentlich, jetzt kommen wir zur guten Nachricht heute Morgen. Nämlich die gute Nachricht ist Jesus. Er hat seine Heimat verlassen, den Himmel, um auf diese Erde zu kommen, um für dich und für mich zu sterben. Das ist übrigens Weihnachten, die Geburt von Jesus zu feiern. Er hat seine Heimat verlassen, um dir eine Heimat zu geben. Aber es ist eine Heimat, die nicht erstrangig mit deinem Zuhause, deinem Wohnort oder deinem Stadtteil zu tun hat. Es ist eine Heimat, es ist eine himmlische Heimat, weil du geboren bist für was Größeres. Du bist gemacht, um mit Gott im Himmel in Beziehung zu sein, mit deinem Schöpfer, der dich als Geschöpf am besten kennt. Übrigens auch weiß, was deiner Seele gut tut. Und damit ist auch ein Stück der beste Therapeut, der aber auch Therapeuten gebraucht, um dir zu dienen. Das ist Weihnachten. Das ist Hoffnung in Person. Das ist Jesus Christus, der gekommen ist, um dir Frieden zu schenken. Und er sagt, komm zu mir und finde Ruhe. Und das ist auch der Text, den wir uns anschauen möchten, aus Matthäus 11, 28 bis 30. Das ist eine Einladung aus dem Matthäus-Evangelium, wo es Matthäus wichtig war. Das war auch so zwei Hauptgründe, warum Matthäus sein Evangelium geschrieben hat. Zum einen, um zu beweisen oder aufzuzeigen, auch gegenüber den Juden, Jesus ist der Messias. Und ich werde euch das belegen mit allen möglichen Schriftstellen. Ja, also Referenzen auf das Alte Testament, Prophetien, die in Erfüllung gegangen sind. Und das andere ist, was Matthäus aufzeigen möchte, das Reich Gottes ist angebrochen. Und das bedeutet, dass alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Nation, Zugang bekommen werden oder Zugang bekommen haben durch Jesus. Er ist der Weg. Das ist so das Herzensanliegen von Matthäus, einfach nur so als kurzer Kontext. Der Text, den ihr eingeblendet habt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch, spannende Sprache, ein Joch, auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist leicht. Starke Worte. Und ich weiß nicht, ob du die Gedanken der herumstehenden Pharisäer, aber auch anderen Menschen, die Jesus gegenüber kritisch waren, vielleicht hören kannst, so Gedanken wie, wer denkt er eigentlich, dass er ist? Ich meine, schon eine mutige Einladung, oder? Kommt zu mir, sagt hier Jesus. Kommt zu mir. Wie kann er sowas sagen? Weiß er nicht, wer er ist? Oder weiß er nicht, auf welchen dünnen Boden er sich mit dieser Aussage begibt? So ist das Sicht der Pharisäer. Aber Jesus wusste, wer er ist. Und er wusste, dass es nicht ein leeres Versprechen war. Eine Floskel. Komm zu mir und ich werde dir helfen. Und dann helfe ich dir nicht. Er sagt, komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Ich werde zum Ruheort für dich, wo deine Seele aufgerieben ist, wo dein Herz schmerzt, wo deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen, da, wo du Schlafstörungen entwickelt hast, wo du eigentlich nur mehr negativ denken kannst, dich nicht mehr freuen kannst am Leben, da, wo die Lasten dabei sind, dich zu erdrücken, sagt Jesus, komm zu mir. Und er wusste, warum er das sagt. Weil die Audience, die Menschen, die hier vor ihm versammelt waren, zu denen er das gesagt hatte, und das sind 2000 Jahre Geschichte auch, die da vergangen sind, es war vielleicht eine andere Menschengruppe damals, als wie wir sie heute sind. Und zeitgleich waren schwere Lasten auf diesen Menschen. Sie haben gekämpft. Sie haben gekämpft unter der Besatzung und Demütigung der Römer, die teilweise auch sehr hohe Steuern eingenommen haben. Die soziale Ungleichheit, die Verbreitung von Sklaverei, keine einfachen Umstände in der Zeit von Jesus. Dann die Spannungen innerhalb der verschiedensten jüdischen Gruppierungen, die hier auch Machtkämpfe geführt haben. Auch das hatte Auswirkungen auf das Fußvolk, auf die Bevölkerung. Hier war viel Korruption, hier war Machtmissbrauch im Spiel, das natürlich dann auf Kosten des Einzelnen gegangen ist. Die Krise des Tempels, eben als ein Ort der Macht, als ein Ort, der missbraucht worden ist, hatte seinen Grund, warum Jesus den Tempel reinigen musste und all die Geldwechslertische umgestoßen hatte. Weil hier wurde bereichert, hier wurde Macht demonstriert und all das lag auf den Schultern der Menschen, dem Volk Gottes, die in einer zunehmenden Naherwartung standen. Oder zumindest einer Hoffnung, dass ein Retter kommt und sie befreit von der römischen Besatzung, von dem ungerechten Umgang ihrer Führungskräfte, ihrer geistlichen Leiter, die eigentlich keine Vorbilder waren. Und in diesen Kontext hinein spricht Jesus und sagt, kommt zu mir, kommt zu mir. Eine starke Ansage, ist eine sehr auch absolute Ansage, weil er sagt nicht, kommt zu mir und Person, Organisation so und so, Organisation, er sagt, kommt zu mir. Jesus, er selbst wurde eben nicht in geordneten Verhältnissen geboren. Ein König im Stall auf die Welt gekommen, begleitet davon, dass er gleich auf die Flucht gehen muss. Super Start, aber spiegelt die Zeit wider, in der er gelebt hat und gedient hat. Und er kam, um krisengebeutelten Menschen zu dienen. Er kam, um Zerbrochenen zu dienen. Er selber sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Also was er damit eigentlich meint, ist die, die glauben, dass sie gesund sind. Weil eigentlich wissen wir, dass wir alle diesen Arzt brauchen, diesen Jesus brauchen. Wir alle wissen, dass wir eigentlich unheilbar krank sind, nämlich geistlich gesprochen unheilbar krank sind. Und dass da auch kein Reparaturpflaster helfen kann oder eine Kurztherapie, sondern eigentlich muss unser Leben sterben, muss zu Ende gehen und es muss neu gemacht werden. Das ist schon ein bisschen ein Vorausgriff auf das, was Jesus dann gebracht hat. Aber es waren eben auch die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die nicht imstande waren, die Lasten abzunehmen von diesem Volk. Sie waren nicht imstande. Und vielleicht denkst du dir auf der einen Seite, naja, interessanter Text, war vor 2000 Jahren, andere Zeit, wo sind die Römer heute? Wo sind die Pharisäer, Sadduzäer, die Essener, die Zeloten, wo sind sie heute? Aber vielleicht merkst du auch zeitgleich, ist gar nicht so großer Unterschied oder das sind Parallelen da. Vielleicht bist du selber frustriert von den Führungskräften unseres Landes. Vielleicht bist du auch frustriert von geistlichen Führungskräften. Vielleicht denkst du dir global gesehen, boah, da ist so viel an Skandal, auch in der Kirche, das ist enttäuschend und ich stimme dir zu, es ist enttäuschend. Und es tut mir leid, tut mir selber leid, wo auch ich als Führungskraft Jesus nicht so repräsentiert habe. Aber mein Auftrag, unser Auftrag ist es eben, Menschen zu Jesus zu führen und nicht zu Menschen zu führen. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen einander, aber wir müssen von Jesus abhängig werden. Er sagt, komm zu mir. Bist du bei Jesus verankert? Ist dein Glaube bei Jesus verankert oder bei irgendeiner Führungsperson auf YouTube oder am Fernsehsender? Ich liebe sie. Es war noch nie so leicht möglich, durch YouTube und Co. das Wort Gottes zu verkünden und auch so seine Lieblingsprediger oder Pastoren oder auch Politiker zu haben. Aber die Frage ist, woran hängt dein Herz? Und Jesus sagt, nur Jesus ist imstande, die Lasten zu nehmen. Kommt zu mir. Ich werde sie euch abnehmen. Er wird sie dir abnehmen. Und das kann er sehr souverän machen. In einem Moment kann er dir die Lasten abnehmen. In einem Moment kann er dein Joch, jetzt im negativen Sinne, dein Depressionsjoch sprengen. Das hat er bei mir gemacht, vor 16 Jahren. Und dann war es ein Prozess, Nachfolge. Dinge zu verinnerlichen, die er durchbruchshaft begonnen hatte. Manchmal bleiben wir aber dort stehen beim Durchbruch. Wir sehnen uns nach dem Moment, oder nach dem Gottesdienstformat, wenn er oder sie predigt, dann hole ich mir die Salbung. Und das passiert auch dann, dass du dir da die Salbung holen kannst. Aber die Frage ist, was du damit machst mit dem Durchbruch. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du von Ereignis zu Ereignis gehst, um heil zu werden. Und Jesus sagt zu dir, hey, komm zu mir, ich werde dir die Last abnehmen, aber, und da werden wir dann gleich auch noch dazu kommen, ich werde dich in einen Lebensstil hineinführen, in einen Prozess hineinführen, in ein Miteinander hineinführen, sodass der Durchbruch hineinfließt in eine tägliche Nachfolge. Weil das ist der Ort, wo du kultivierst und wo die Veränderung zu einer bleibenden Veränderung wird. Sonntag oder Wochenende kann der Durchbruch sein, aber ob er bleibt, hängt davon ab, wie der Montag aussieht. Und der Dienstag und der Mittwoch und der Donnerstag und der Freitag. Und dann hast du wieder Zeit für den nächsten Durchbruch. Na, Spaß. So, ich muss weitergehen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. Wenn Jesus von einem Joch spricht, sagt er mehr oder weniger, unterstellt euch mir. Oder nehmt euch meiner Führung an. Ja? Wer führt dich? Welche Stimme ist die lauteste oder darf die lauteste Stimme in deinem Leben sein? Es wird die Stimme sein, die dich führt. Es ist Jesus' Stimme. Ist es sein Wort, sein heiliges Wort, die Bibel? Bist du bereit, dieses Joch auf dich zu nehmen? Weil, und das ist auch schön, er ist gütig, freundlich, behutsam. Er treibt dich nicht an, er verletzt dich nicht. Sogar wenn Jesus korrigiert, macht es so, dass es dir eigentlich besser gehen soll als vorher. Ich habe ein Joch mitgebracht und ich werde es mir herrollen. Und danke an den Daniel Bukur, der mir das organisiert hat. Ist nicht ganz so wie in der damaligen Zeit, das war sicher mehr basic, aber ich dachte mir, um es einfach zu illustrieren, was für ein Joch eigentlich Jesus meint, weil Jesus, er meint tatsächlich ein, ist jetzt neugierig, oder? Hoffentlich. Ja? Gut. Danke dir, Andi. Und tada. Also so, ja, die Enthüllung. Gut, lassen wir es so. Also, ich muss dann ein bisschen in mein Konzept schauen, das mal da zeitlich gut hinkriegen. Also Jesus gibt uns ja ein Versprechen, ihr werdet Ruhe finden, ne, für eure Seele, ja, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns unter seine Führung stellen. Das ist ein Beugen, so wie es auch ein gewisses Beugen braucht, um da gleich dann in dieses Joch hineinzuklettern. Und er lädt uns aber mit diesem Joch, das eigentlich ein Symbol oder ein Gegenstand ist für Dienst auch. Ja? Da wurden zwei Ochsen eingespannt. Wir werden gleich zwei Ochsen auf der Bühne brauchen. Ja? Oder du denkst dir vielleicht, oh, ich kenne da einen Ochsen, der sitzt neben mir. Nein, Spaß. Aber wir werden dann gleich zwei Freiwillige brauchen, starke. Die müssen möglichst ähnlich sein, weil sonst geht das Ding nicht in dieselbe Richtung. Ja? Es war sehr wichtig, dass die Ochsen gleich sind. Das war ein Agrargerät, okay? Ein landwirtschaftliches Gerät. Also das hört sich ja fast bizarr an. Jesus sagt, komm zu mir, ich nehme dir die Lasten. Du wirst Ruhe finden und wir werden gemeinsam dienen. Spannend, oder? Aber was er eigentlich damit sagt, ist, dass Ruhe und Regeneration nicht in der Abwesenheit von Taten oder Dienst liegen, sondern in der Beziehung und Zusammenarbeit mit Jesus. Ich sag's nochmal. Ruhe und Regeneration liegen nicht in der Abwesenheit von Taten oder Dienst. Manchmal wollen wir einfach nur den Exit. Ja? Buch mir meinen Flug nach so und so, ich flüchte. Meistens flüchten wir aber dann nicht nur vom Dienst, sondern auch aus der Beziehung mit Jesus. Weil das unsere Identität geworden ist. Auch der Dienst statt der Beziehung. Aber Jesus möchte beides in einem. Sein und tun. Vor allem in seinem Tempo sein und tun. Jetzt brauche ich zwei Ochsen. Oh, so schnell, mutige Männer. Gibt es noch wen? Einen zweiten? Einen brauche ich noch. Wenn du schon immer mal ein Joch tragen wolltest. Das ist ja das Ziel unserer Predigt heute, dass du das Joch Jesu auf dich nehmen kannst. So, jetzt natürlich einen Schritt nach vor und jetzt machen wir jetzt, schauen wir, ob ich das. Boah, das Ding ist schwer. So. Lieber Andreas, schlage dich zum Ritter. Nein, genau, einfach den Kopf durch, auf die Schultern. Boah, wie fühlt sich das an? Ist es sanft? Ist es leicht? Nicht ganz, oder? Also, aber leichter als alleine. Alleine wird es sich so anfühlen, oder? Oder Andi? Schon, gell? Wie ist jetzt für dich nicht so sanft, oder? Na, für dich ist aber jetzt sanfter, oder? Ja. Weil du bist, ja. Meine Frage, also wenn ich mit Jesus im Joch bin, kann es sein, dass er eigentlich der Lastenträger sein will? Aber zeitgleich ergibst doch du ein gutes Bild ab. Ja, er schaut aus, wie wenn er voll tragen wird. Aber Jesus ist eigentlich der, der trägt. Ist nicht unser Leben so eigentlich mit Jesus? Er lädt uns ein, mit ihm in Beziehung zu sein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dass wir für Leute beten, sie werden geheilt, befreit, finden zu Jesus. Und dann sagen wir, oh, ich bin so toll. Ich habe so toll gebetet. Ich bin so ein toller Christ. Aber eigentlich wissen wir, boah, das liegt, eigentlich ist Jesus. Oder? Ist der, die Hauptlast trägt. Aber Jesus ist so gut, dass er sagt, warte mal kurz, ich gehe nicht alleine. Ich nehme den Daniel mit. Ich nehme ihn mit. Er ist mein Sohn oder mein Bruder, jetzt in der Beziehung. Und ich will einen Anteil haben lassen an dem. Ich mache es nicht allein. Jesus hätte ja auch einfach den I do it my way. Er möchte dich und mich gebrauchen. Er lädt dich ein in die Zusammenarbeit. Aber das Spannende ist, und jetzt kommen wir zur nächsten Illustration, er lädt dich ein, Schritt für Schritt mit ihm zu gehen. Jetzt, Jesus, mach mal einen Schritt und du bleibst stehen. Ich habe dich jetzt zum Jesus gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ja, Andreas ist Jesus. Ja. So, mach noch einen Schritt. Wie ist das für dich, Daniel? Ist schwierig, oder? Ja, also, und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt ein Pflug dran wäre, das wird nichts. Das wird nichts, ja. Das heißt, ja, sehr gut. Aber dann, jetzt warte du, Jesus, warte. Weil Jesus möchte jetzt gerade warten. Jesus schwitzt gerade, er möchte eine Pause machen. Und er denkt sich, für meinen Mitochsen wäre jetzt auch eine Pause dran. Aber er denkt sich, Alter, ich erlebe gerade so viel mit Jesus. Ja, ich bin eine Maschine auf zwei Beinen. Ich werde mich in 15 Diensten jetzt committen, weil es brennt einfach so. Es brennt! Die Leute brauchen ja Jesus. Und er läuft. Aber er sagt nein. Weil Jesus kennt ihn besser. Und er weiß, dieser Ochse, sorry, der nimmt sich immer wieder zu viel vor. Der lädt sich sogar Lasten noch extra drauf, weil er ist ein besonders heiliger Ochse. Extra Dienste, weil man darf ja nicht Nein sagen. Man darf ja nicht Nein sagen. Boah, ja, man muss manchmal Nein sagen. Und manchmal sind wir ausgebrannt und sagen dann noch, Jesus, du warst schuld, dass ich ausgebrannt bin. Und er denkt sich, erst, ich habe eine Pause gemacht, aber du wolltest nicht. Weil dich was anderes angetrieben hat, als wie ich. Beziehung, Zusammenarbeit. Und das ist manchmal schwierig, weil dann sagen Leute, vielleicht zum Daniel, du kannst jetzt gerade nicht stehen bleiben mit Jesus. Siehst du nicht die Not? Siehst du nicht die Bedürfnisse? Aber Jesus weiß, dass er möchte den Daniel bis zur Ziellinie bringen. Dass der Daniel fruchtbar ist bis zum Ende seines Lebens. Und manchmal kann der Feind, der Teufel, unser größter Antreiber sein, weil er weiß, dass wenn wir an den Ort kommen, gar nichts mehr zu tun, dann sind wir komplett ausgeschaltet und unfruchtbar geworden. Die Frage ist, gehst du im Gleichschritt mit Jesus? Du dürfst wieder in den Gleichschritt. Aber das spannende letzte Detail ist eigentlich, oder es gibt da noch viel zu sagen, okay? Da müssten wir eigene Joch-Predigtserie vielleicht gestalten. Ne? Es war sehr wichtig, dass die beiden, dass das gleiche Ochsen sind. Weil wenn der eine stärker ist, der andere schwächer, dann das zieht in die falsche Richtung, das Ding. Okay? Und das ist wie eine Provokation eigentlich, dieser Gedanke, gleich zu sein, oder? Weil hier ist Jesus, der lädt ein, komm zu mir, nimm mein Joch auf dich und diene so wie ich. Boah, so wie Jesus? Ja, so wie Jesus. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und ein neues Leben in dir begonnen hat, dann sieht der Vater dich so wie Jesus, in derselben Identität, als Kind Gottes. Und vielleicht ist es in der Praxis noch nicht alles so geordnet in deinem Leben. Aber was dein Sein betrifft, deine Identität betrifft, kannst du Sicherheit haben in deinem Herzen. Das ist, was uns 1. Johannes 4 zuspricht. Die Liebe, die vollkommen geworden ist und sich nicht mehr vor Strafe fürchtet, weil sie weiß, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Und zwar nicht, weil ich es mir verdient habe, sondern weil Jesus es mir demonstriert hat. Jesus liebt mich. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann es nicht schmälern. Ich kann es nur ablehnen oder annehmen. Und die Frage ist, ob du schon zum Ziel gekommen bist mit dieser Liebe Jesu, sodass du auch sagen kannst und auch so vor Gott stehen kannst, wie Jesus vor Gott steht. Nämlich ohne Angst vor Strafe. Du weißt, da gibt es doch Dinge, die wir da aufarbeiten mit dir. Aber da ist eine neue Identität, ein neues Leben, das dir auch hilft, im Gleichschritt mit ihm zu gehen, weil du es dir nicht erarbeiten kannst. Manchmal gehen wir schneller, weil wir denken, wir müssen was tun, um Gott wohl zu gefallen. Das ist eine Lüge. Du kannst es in menschlicher Kraft nicht tun. Deswegen kam ja Jesus. Seine religiöse Lüge, in einem Leben gebunden zu sein, mit dem Antrieb, ich muss tun, um Gott wohl zu gefallen. Du wirst nie ankommen. Du wirst nie ankommen. Es wird immer was geben, was es zum Aussetzen gibt. Aber manchmal ist nicht unsere Religiosität unser Antreiber, manchmal ist es unsere Menschenorientiertheit, sprich, dass wir tun, um Menschen wohl zu gefallen. Und dann gehen wir über eigene Grenzen, gehen schneller oder gehen gar nicht, weil wir Angst haben vor bestimmten Menschen, ihnen zu dienen. Dann bleiben wir stehen und Jesus will weitergehen mit dem Joch und sagt, hey, die Person, der möchte ich dienen. Und du denkst dir, wow, was wird sie sagen? Wie wird sie über mich denken? Menschenangst. Wisst ihr, was mich... Geht's eh noch? Ja, die machen das... Ich hoffe, das, ich komme schon auf den Punkt, okay? Aber... Holz! Wisst ihr, an was mich das noch erinnert? An das Kreuz. An das Kreuz, das Jesus getragen hat, um dich zu befreien, um dir ein neues Leben zu schenken. Und das Kreuz war nicht so leicht und so sanft. Das Kreuz war schwer. Das Kreuz hat wehgetan. Jesus hat gelitten. Unter Qualen ist er gestorben. Für dich und für mich. Und das Spannende ist, er lädt dich da sogar ein, mit ihm dieses Kreuz zu tragen. Zum einen, weil er dir sagen möchte, es reicht nicht, ein Pflaster drauf zu kleben auf dein Leben. Und es reicht auch nicht, mich als Jesus als ein Add-on zu verwenden. So, das passt mir auch noch gut hinein in meine Werkzeugkiste, ein bisschen Jesus. Er sagt, komm unter mein Joch, komm unter meine Führung, da ist kein Platz für andere Führung. Ich möchte die Autorität in deinem Leben sein. Aber die gute Nachricht ist, wo Jesus die Autorität hat, haben andere Stimmen und Kräfte nicht die Autorität. Es kann dir nichts Besseres passieren, als dein Leben komplett hinzulegen. Und das beinhaltet auch dieser Aufruf, nehmt mein Kreuz auf euch. Das sagt auch Jesus. Es bedeutet, hey, wir sind da eigentlich gemeinsam gestorben, nämlich dein altes Leben vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und genauso wie wir letzte Woche Taufe gefeiert haben, gemeinsam sind wir zum neuen Leben. Jesus ist dir vorausgegangen zum neuen Leben. Du stehst im neuen Leben, wenn du Jesus in deinem Leben hast. Ich möchte dich so einladen. Ich hoffe, es geht noch. Ja. Stehen wir gemeinsam auf. Ich glaube, jetzt sind wir hier genug gesessen. Oh. Wenn du hier bist, ob am Livestream oder im Saal, und du sagst, entweder ich kenne Jesus noch nicht, entsprechend weiß ich nicht, wo mein Leben hinführt, wenn ich mal nicht mehr bin. Das kann eine Möglichkeit sein, dass du jemand hier im Raum bist oder im Livestream, der Jesus noch nicht kennt. Aber auch wenn du sagst, ich kenne Jesus, aber da ist eine Restangst in mir. Eine Restangst vor Strafe. Weil ich schaue mein Leben an, ich schaue mich an, ich schaue andere an, ich schaue vielleicht auch geistliche Leiter an, die mich enttäuscht haben, an die ich so gebunden war und entsprechend enttäuscht bin. Und ich bin mir nicht sicher, wird mich der Vater anlächeln oder nicht? Oder lächelt er mich an oder lächelt er mich nicht an? Sprich, die Liebe ist noch nicht zum Ziel gekommen in dir. Dann möchte ich dich jetzt einladen zu einem Gebetsmoment. Kurzer Gebetsmoment. Und bitte uns einfach, die Augen kurz geschlossen zu halten, weil ich möchte dich fragen, wenn du einer der beiden Gruppen repräsentierst, du kennst Jesus noch nicht, aber du möchtest dein Leben unter sein Joch stellen, das sanft ist, das leicht ist, wo du Ruhe finden wirst, dann gib mir ein Handzeichen. Ein kurzes Handzeichen. Ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand. Ist da noch wen, der sagt, ich möchte jetzt mein Leben Jesus anvertrauen. Ich sehe deine Hand. Ist da noch wen? Ich feiere das. Ich feiere eure Hände, eure Entscheidungen, euren Mut. Ich sehe eure Hände. Und jetzt aber noch die Einladung, wenn du sagst, ich bin hier und die Liebe Jesu ist noch nicht zum Ziel gekommen. Und ich möchte jetzt mein Herz dafür öffnen, dass diese Erkenntnis und diese Begegnung passiert und dass auch Wahrheit reinkommt. Dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Ja, sehe deine Hand. Sehe deine Hand. Es sind so viele Hände. Sehe deine Hand. Sehe deine Hand. Und ich möchte so gern für euch beten und wir machen das so, ich werde einfach für euch beide beten, für beide Gruppen und ich lade euch einfach ein, euer Herz aufzumachen in diesem Moment, weil es nicht um die Worte geht per se, sondern ums Herz, es geht um dein Herz. Da hat Gott Ewigkeit reingelegt und so beten wir jetzt Jesus und ich lade uns als ganze Wunderwerk-Gemeinde jetzt ein, mitzubeten, okay, für jene, die hier die Hände gehoben haben und Jesus, wir beten da rein, dass du kommst mit deiner Kraft, dass du kommst mit deiner Liebe und dass du vor allem, bevor du dein Joch drauflegst, dass du andere Arten von Joch zerbrichst, Jesus. Du sagst uns, dass deine Salbung jedes Joch zerbricht und ob dieses Joch Depression ist, ob dieses Joch Angststörungen sind, ob dieses Joch Ablehnung von Geburt an ist. Wir beten, Heiliger Geist, du, der du Dinge aufdeckst, du, der du Dinge ans Licht bringst, dass du jetzt aufzeigst, was du tust und was du tun möchtest. Und wir sagen in unseren Herzen, wir heißen dein Reden und Wirken willkommen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du da jetzt spürbar kommst im Raum, aber auch am Livestream. Und dass du die Liebe Gottes ausgießt, so wie es uns versprochen ist in deinem Wort. Gieß sie aus. Bring sie zur Vollendung. Bring sie ans Ziel und zerbrich du auch jedes Joch von Religiosität, diesem Drang oder dieser Angst heraus, aus dieser Angst heraus zu leben, dir wohl zu gefallen und anderen wohl zu gefallen. Befrei uns davon, Jesus. Schließ du die Tore der Angst, schließ du die Tore der Religiosität in unserem Leben und führ uns hinein in die Freiheit, die in diesem Joch wiederzufinden ist, nämlich eine Beziehungseinladung, aber auch eine Einladung mit dir gemeinsam, das Feld zu bestellen, den Boden zu bebauen, Menschen zu dienen. Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach versiegelst, dass doch jene, die ihr Leben dir anvertraut haben, dass du kommst und diese Entscheidung versiegelst. Komm, du ganz mächtig hier im Raum. Und am Livestream. Ich bete aber auch, dass du da, wo du gerade Durchbrüche wirkst, wo du Dinge aufzeigst, dass du auch die nächsten Schritte aufzeigst. Ob das Therapieschritte sind, Seelsorgeschritte sind, so spezielle Wochenenden oder auch der Schritt, einfach nur Teil einer Kleingruppe zu werden, um nicht alleine zu gehen. Jesus, ich bete, hilf uns, das, was du gerade tust, hilf es, dass wir es kultivieren. Dir zu Ehre, Jesus. Danke, Jesus. Bleiben wir noch kurz in dieser Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass du den Tod gespürt hast, dass du ihn in Folge konfrontiert und überwunden hast. Und danke, dass du damit auch mit der Macht des Todes gebrochen hast. Und ich empfinde es so stark im Raum, dass wenn du da bist und oder am Livestream und irgendwo in deinem Leben mit Tod kooperiert hast, das kann sein in Form von negativen Gedanken, die in Gedanken münden, die sagen, ich will nicht mehr leben oder mich braucht eh niemand mehr oder ich bin eh nicht erwünscht oder ich sollte mir eigentlich das Leben beenden oder auf welche Ebene auch immer. Ich empfinde es so stark, dich da noch in ein Gebet hineinzuführen, um mit dem zu brechen, ganz bewusst. Und wenn du das bist, dann weißt du es, dann spürst du es in deinem Herzen. Und ich möchte da einfach ein Gebet vorsprechen, dass du, kannst es leise sprechen, kannst es in deinem Herzen sprechen, aber ich lade dich ein, das zu sprechen. Vielleicht sprichst du es auch am Livestream gerade oder hast da die Möglichkeit. Jesus, ich sage mich los von der Macht des Todes und ich bitte dich um Vergebung, dass ich hier kooperiert habe. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich hier mich von Gedanken ernährt habe, die nicht deine Gedanken sind. Und ich bete, dass du mich da jetzt losschneidest und dass du mit deinem Licht kommst, dass du mit deinem Leben kommst, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du mit Auferstehung kommst. Und ich vergebe auch Leuten, die diese Gedanken in mein Leben gebracht haben. Und ich glaube fest, dass dir da Jesus gerade wen auch zeigen möchte. Und du kannst da wirklich diesen Personen vergeben. Ich vergebe Person XY dafür, dass sie das über mir ausgesprochen hat. Aber auch dir selbst zu vergeben. Ich vergebe, dass ich das über mich ausgesprochen habe und ich lege das vor dir hin. Ich lege das vor dir hin, Jesus. Und ich sage, komm du mit deinen lebenswerten Gedanken jetzt. Lebensspendende Gedanken. Ich segne dich damit. Egal, wo du im Raum bist oder am Livestream. Ich segne dich mit dieser Kraft und Freude und Motivation zum Leben. Weil du sollst leben. Dein Leben ist noch nicht vorbei. Da ist noch so viel Schönes, was dir Jesus zeigen möchte. Und er liebt dich. Er liebt dich. Und weil er dich liebt, lebst du noch. Du lebst noch. Da ist eine Bestimmung auf deinem Leben. Und ich bete, dass diese Bestimmung freigesetzt sei. Ich bete aber auch, dass du, wenn du hier bist und einen Angehörigen hast, der mit solchen Gedanken kämpft, ich segne dich. Ich segne dich auch in deinem Herzen, in dem, wie du dieser Person oder Personen begegnest. Ich segne dich mit Weisheit, segne dich mit Kraft, segne dich mit Liebe. Ich segne dich aber auch mit gesunden Grenzen. Ich segne dich, dass du ein Trostspender sein kannst in dieser Weihnachtszeit. In Jesu Namen. Amen. 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 Ihr habt es geschafft. Hey. Amen. Yes. Amen. Amen. Auch vielleicht noch ein kurzer Satz. Ich weiß, wir sind so drüber heute. So wie ich es vorher bei körperlichen Anliegen gesagt habe, auch bei psychisch-mentaler Krankheit, Mental Illness, wenn du da Medikamente nimmst gerade und du merkst, wow, Gott hat gerade so meine Gedanken berührt, mein Herz, auch da in Absprache mit deinem Psychiater, mit deinem Arzt, okay? Mir ist so wichtig, ich will nicht, dass irgendjemand sagt, oh, der Bench oder irgendwer hat für Heilung gebetet und ich werfe es einfach weg, meine Medikamente. Das ist nicht Ausdruck von Glauben, ja, sondern das kann sehr schnell schlecht ausgehen. Und wir ehren Ärzte, wir ehren professionelle Begleitung, die wir auch brauchen in manchen Situationen. Und wir ehren aber, wie Gott da zusammenarbeiten möchte. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur wunderschön.